Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Ein Bürgermeister in Bayern, der CSU-Mitglied und Muslim ist, das passt nicht zusammen. So ist offenbar die Denkweise in Teilen der Parteibasis. Und dieser Fall sorgt in der CSU auch rund um ihre Klausurtagung im Kloster Seeon für viel Wirbel. Wir sprechen gleich darüber mit unserem Landeskorrespondenten. Sorgen bereitet deutschen Behörden und Landwirtschaftsbetrieben derzeit die afrikanische Schweinepest. Es gab vor kurzem Fälle in Polen, nur etwa 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Die zuständige Ministerin Julia Klöckner warnt vor einer Ausbreitung. Und wir schildern, wie man sich in Niedersachsen darauf vorbereitet. Und rund um den Flughafen Tegel in Berlin gelten demnächst schärfere Lärmschutzvorkehrungen mit mehreren Jahren Verspätung, was auch mit der noch nicht erfolgten Eröffnung eines anderen bekannten Flughafens dort zusammenhängt. Ende Oktober dieses Jahres soll es wirklich soweit sein. Dann soll der Hauptstadtflughafen BER mit gerade mal 9 Jahren Verspätung seine Pforten öffnen und Flugzeuge sollen abheben und landen. Das tun sie in Berlin, derzeit noch zum Beispiel in Tegel. Dort müssen ab Beginn dieses Jahres größere Lärmschutzmaßnahmen greifen als bisher. Und das auch mit vielen Jahren Verspätung und möglicherweise also erst kurz, bevor der Flughafen in Tegel sowieso geschlossen wird. Dieter Nürnberger fasst diese etwas kuriose Sachlage zusammen.
Ich wohne seit 1977. Okay, im Winter geht's. Im Sommer, Fernseher laut, dass du Nachrichten hören kannst. Balkon sitzen, naja. Ja? Ja, manchmal sind sie auch so tief, könntest du grüßen da oben den Piloten.
Wer am Kurt-Schumacher-Platz in Berlin-Tegel wohnt, hat Routine darin, im Gespräch einfach mal innezuhalten und die Flieger über sich hinwegrauschen zu lassen. Denn verstehen würde man ohnehin nicht viel. Doch im November soll nun, nach dem letzten Stand der Planung, Schluss sein mit dem Fluglärm. Tegel oder TXL, wie das internationale Flughafenkürzel lautet, wird dann wohl schließen und der gar nicht mehr so neue Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld endlich eröffnet werden. Gut 9 Jahre später als geplant. Da mutet es durchaus paradox an, dass ausgerechnet jetzt noch neue Lärmschutzansprüche geltend gemacht werden können. Wieder mal so ein Stück aus dem Berliner Tollhaus? Nein, sagt Jan Thomsen, Sprecher der Berliner Verwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Er verweist auf ein Bundesgesetz.
Es liegt einfach daran, dass es eine Lex Tegel gab. Das bedeutet über 10 Jahre eine Ausnahmesituation für den Flughafen Tegel. Denn eigentlich hätten schon 2007 neue Lärmschutzbereiche ausgewiesen werden müssen. Weil man aber damit rechnete, dass der Flughafen BER bald kommt und dann Tegel auch bald schließt, hat man dort über Jahre eine Ausnahmesituation geschaffen. Die ist nun endgültig vorbei. Mit dem Beginn des Jahres 2020 beginnen auch die Lärmschutzansprüche, weil einfach neue Lärmschutzbereiche jetzt ausgewiesen werden nach dem aktuellen Bundesgesetz dazu.
Mit der sogenannten Lex Tegel wollte sich die Landesregierung Millionenausgaben für moderne Lärmschutzfenster und andere bauliche Maßnahmen sparen. Doch da Ausnahmeregelungen begrenzt sind, besteht nun Handlungsbedarf. Klaus Dietrich engagiert sich seit Jahren in einer Bürgerinitiative für die Schließung des innerstädtischen Flughafens. Der 72-Jährige ist heute Rentner, früher hat er als Ingenieur gearbeitet. Durch die Lex Tegel hätten die Anwohner stets nur einen veralteten Lärmschutzanspruch nach dem Standard der 70er Jahre gehabt.
Wir haben auf eigene Kosten, damals als wir eingezogen sind, weil wir das Dilemma haben kommen sehen, haben wir die besten Schallschutzfenster uns auf eigene Kosten eingebaut und können damit einigermaßen bei geschlossenen Fenstern leben. Also da ist es dann doch erträglich.
Durch das Ende der Ausnahmeregelung musste der Berliner Senat die Fluglärmzonen rund um Tegel neu berechnen lassen. 3000 Anrainer, die der höchsten Lärmbelastung ausgesetzt sind, haben nun Ansprüche auf einen besseren Schutz. Hört sich gut an, Doch die Details sind umstritten. So kritisiert beispielsweise der Berliner Mieterverein, dass nur Eigentümer, die oft gar nicht in Tegel wohnen, in den finanziellen Genuss der neuen Regelung kommen sollen. Nicht etwa die wirklich Betroffenen. Und auch Klaus Dietrich, der Sprecher der Bürgerinitiative, wird leer ausgehen. Er wohnt sozusagen neben der neu berechneten Schutzzone.
Die Gesetze gehen davon aus, dass an der Lindauer Allee eigentlich der Lärm zu Ende ist, ja, weil ich wohne ein bisschen außerhalb der Lindauer Allee. Ja, aber wenn wir im Sommer auf unserem Balkon gesessen haben und die Startrichtung nach Osten war, konnte man eigentlich das Balkonvergnügen vergessen.
Und es wird auch nicht so sein, dass wirklich neue Lärmschutzfenster eingebaut werden. Denn die Neuregelung gilt nicht für die jahrelange Zeit der Ausnahmeregel, sondern nur für die verbleibenden Monate dieses Jahres bis zur Schließung von Tegel im November. Jan Thomsen, Sprecher der Berliner Verkehrsverwaltung.
Das bedeutet, dass wirkliche Lärmschutzmaßnahmen gar nicht mehr realisiert werden können in der Zeit, denn die brauchen einen langen Planungsvorlauf. Dadurch wird es ein Vergleich werden und der Vergleich ist ein Abschlag sozusagen auf die maximale Kostenerstattung. Das wären für eine normale 67 Quadratmeter Wohnung etwa 1000 Euro.
3,5 Millionen Euro hält die Berliner Flughafengesellschaft als Verursacher des Fluglärms nun für die Anspruchsberechtigten bereit. Der Senat sieht sich juristisch auf der sicheren Seite, denn schließlich werde man durch die Zahlungen den Anforderungen des Bundesgesetzes gegen den Fluglärm gerecht. Lärmschutz hin oder her, Klaus Dietrich hingegen wartet, wie die meisten Anwohner von Tegel wohl auch, nun nur noch auf den November, wenn der Flughafen endlich geschlossen werden soll.
Davon können Sie ausgehen, dass wir mit Sicherheit als Bürgerinitiativen dann auch zum Abschied des letzten Fliegers dann wirklich anwesend sein werden in Tegel. Und dann sagen so, Tegel, es gab Zeiten, da war das notwendig, dass man diesen Flughafen hatte, aber diese Zeiten sind eigentlich seit 30 Jahren vorbei.
Ein Bericht aus Berlin von unserem Reporter Dieter Nürnberger. Die Rahmenbedingungen bei der landwirtschaftlichen Haltung von Schweinen ist schon ein großes Thema für sich. Fakt ist aber, der Fleischkonsum ist weiterhin hoch und damit geht es auch vielen Betrieben wirtschaftlich immer noch gut. Das könnte sich ändern, wenn die afrikanische Schweinepest auch in Deutschland ankommt. Diese ist für die Tiere sehr gefährlich und sie kommt mittlerweile in fast allen Nachbarländern vor. Zuletzt gab es im Westen Polens neue Fälle. In Deutschland ist man deswegen alarmiert und man bereitet sich auf den Ernstfall vor. Unter anderem in Niedersachsen, wo es besonders viele Schweinebetriebe gibt. Von dort berichtet Hilde Weg.
Bisher hatten die schlechten Nachrichten über die Verbreitung der afrikanischen Schweinepest im Rest der Welt positive Auswirkungen auf die Schweinepreise in der EU und in Deutschland, wie Henning Schulte-Ufelager weiß. In seinem Betrieb am Teutoburger Wald stehen rund 600 Muttersauen. Dazu kommt der Mastbetrieb. Schulte-Ufelager ist Beiratsmitglied in der Interessengemeinschaft Schweinezüchter Deutschlands, ISN.
Die Marktsituation, die ist jetzt ausgesprochen gut. Leider ist es so, dass es anderen dadurch schlecht geht. Ne? Also sozusagen China. In China sind die Bestände massiv eingebrochen.
Seit Sommer 2018 hat das Virus der afrikanischen Schweinepest ASP sowohl die Wild- als auch die Hausschweinbestände in China und weiten Teilen Asiens dezimiert. Das Virus breitet sich seit 2007 immer schneller aus. Die Situation ließ und lässt die Preise für Schweinefleisch aus nicht betroffenen EU-Staaten auf dem Weltmarkt um gut 22% ansteigen. Aber sobald ein infiziertes Wildschwein in Deutschland gemeldet wird, sei es damit für Schweinehalter hier vorbei.
Wenn der Fall ASP in Deutschland ankommt, da wird sich die Welt der Schweinehaltung hier ein bisschen ändern, ne? Gerade aus marktpolitischer Sicht.
Die Preise würden schnell fallen, es drohten sogar Exportstopps. Deshalb blickt auch Schulte-Ufelager mit einiger Sorge auf die Entwicklung rundherum, denn auch in Belgien sind seit 2018 Wildschweinbestände erkrankt.
Da kann ich als Landwirt auch nur nebenstehen und hoffen, dass es gut geht. Ne?
Zusätzlich zum Hoffen kommen zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen und Vorbereitungen für den Ernstfall auf allen Ebenen und mit allen Beteiligten. Wie Natascha Manski vom Niedersächsischen Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz erklärt.
Wir haben geguckt, dass wir mit den Veterinärbehörden zusammen üben, dass wir das Szenario durchproben, dass wir natürlich auch in Abstimmung mit dem Bund schauen, ob alle Gremien funktionieren im Ernstfall. Wichtig ist, dass wenn der Ernstfall eintreten sollte, dass wir dann einfach funktionierende Netzwerke haben, die auch dementsprechend schnell greifen, damit wir das Virus dann oder die Auswirkungen des Virus so gering wie möglich halten.
Außerdem wurden verstärkt Saisonarbeitskräfte, deren Arbeitgeber und Transportunternehmer informiert, Abfallcontainer an Raststätten sicherer gemacht, Entsorgungscontainer für Wildschweinkadaver sowie Zaunmaterial bereitgehalten. Die Erfahrungen aus der jahrelangen Bekämpfung des Erregers in ganz Europa haben Wissenschaftler des Friedrich-Löffler-Instituts ausgewertet. Deutlich wird, dass das ASP-Virus extrem widerstandsfähig ist, zum Beispiel Minusgrade überlebt und erst bei Temperaturen über 60 Grad Celsius inaktiv wird. Die Ausbreitung erfolgt bisher vor allem auf zwei Wegen, durch infizierte Wildschweinpopulationen, aber vor allem durch Menschen.
Das Problem ist, dass das Virus, das für den Menschen ja ungefährlich ist, aber für die Tiere eben hoch ansteckend ist, dass es in Fleischprodukten sehr lange überlebt. Und das bedeutet, wenn man jetzt Fleischreste achtlos wegwirft und zum Beispiel, ich sag mal, an Rastplätzen etc., das von Wildschweinen aufgenommen wird, dann kann sich das ausbreiten und hier eben auch ausbrechen. Und das gilt es zu verhindern.
Solche Speisereste wie Wurstabfälle wurden übrigens nicht nur entlang der Autobahnen entdeckt, sondern auch bei Stichproben von Reiseproviant an Flughäfen, zum Beispiel in Frankfurt. Gefährlich ist aber auch der schlampige Umgang mit kontaminiertem Material, zum Beispiel bei der Beseitigung von toten infizierten Wildschweinen. Eine Übertragung in die Hausschweinbestände, in Bulgarien oder Rumänien etwa, erfolgte vor allem in kleine Bestände, vielfach durch das Verfüttern von kontaminierten Speiseabfällen, was in Deutschland ohnehin seit Jahren verboten ist. Schulte Uffelages oberstes Gebot lautet daher:
Hygiene, Hygiene, Hygiene. Ne?
Aufgrund der hohen Sensibilisierung für die Risiken einer ASP-Infizierung und all der Hygieneauflagen in Deutschland hält er eine Infizierung von Hausschweinbeständen hier für wenig wahrscheinlich. In seinem Betrieb gelten ohnehin hohe Hygienestandards, auch ganz ohne ASP.
Bevor wir zu den Tieren in den Stall reingehen, da wechseln wir unsere normale Arbeitskleidung, die wir draußen anziehen, in Stallkleidung. Und wenn man wieder rausgeht, ziehen wir uns wieder um. Wenn Externe reinkommen, die müssen sich halt rein duschen und kriegen dann betriebseigene Kleidung. Und wenn der Tierarzt kommt, der desinfiziert sein Werkzeug. Wenn die Schlachttiere abgeholt werden, da werden die Rampen gereinigt und desinfiziert und der Platz davor. Und das sind halt so Hauptsachen, die wir als Betrieb machen können.
Aber selbst in einem solchen Fall seien die Hausschweinbestände viel besser zu kontrollieren und eine Verbreitung zu stoppen. Das bestätigt auch das Friedrich-Löffler-Institut. Die Ausbreitung in Wildschweinbeständen dagegen zu verhindern, sei weitaus schwieriger. Die Hoffnung aller Beteiligten für die konkrete Bekämpfung der Fälle nahe der deutschen Grenze ruhen daher nun auf den zuständigen Veterinärbehörden in Polen und Deutschland und den Jägern, die möglichst schnell möglichst alle infizierten Wildschweine aufspüren, die Kernzonen der Infektion isolieren und eine Weiterverbreitung der Krankheit möglichst verhindern sollen.
Wie sich Niedersachsen auf die afrikanische Schweinepest vorbereitet, das hat für uns Hilde Weg zusammengefasst. Der Islam gehört nicht zu Deutschland, das hat Horst Seehofer mal gesagt und das immerhin damals in der Funktion als Vorsitzender der CSU. Dass sich die Christsozialen bis heute schwer tun mit diesem Thema, das zeigt eine neue Entwicklung aus dem Regierungsbezirk Schwaben. Sena Şahin heißt der Mann, der im Ort Wallerstein für das Bürgermeisteramt kandidieren wollte. Şahin ist in der Region geboren, er ist CSU-Mitglied, aber er ist Muslim. Und nach Protesten der eigenen Parteibasis hat er seine Kandidatur zurückgezogen. Es ist ein Fall, der hohe Wellen schlägt und der auch bei der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im Kloster Seeon ein Thema geworden ist. Von dort ist uns Michael Watzke zugeschaltet, unser Landeskorrespondent. Herr Watzke, gehören Muslime nicht zur CSU?
Also laut Satzung gehören sie zur CSU, denn dort in der CSU-Satzung ist von Religionsfreiheit die Rede. Aber ich habe selber mal, als ich von dem Fall hörte, überlegt, wen kenne ich in der CSU, der Muslim ist. Mir fällt nur einer ein, Serdar Duran, ein junger Münchner, ehemaliger Kandidat für den Münchner Stadtrat, der bei der CSU stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Migration ist. Ansonsten fallen mir keine Muslime ein, schon gar keine, die man in der CSU kennen würde, die größere Ämter bekleiden. Also gehören Muslime zur CSU? Jein.
Gut, dann schauen wir uns diesen konkreten Fall jetzt an, über den da jetzt gesprochen wird, der hohe Wellen schlägt. Sena Şahin, wie ist sein Fall denn ganz genau abgelaufen?
Nun, man muss wissen, im März sind in Bayern Kommunalwahlen. In 3 Tagen wird in Wallerstein, einer 3000-Einwohner-Gemeinde bei Nördlingen im Donau-Ries in Bayern, die Sitzung abgehalten, bei der die Kandidaten für die Kommunal- und für die Bürgermeisterwahl in dem Ort festgelegt werden. Und der CSU-Ortsvorsitzende von Wallerstein, Georg Kling, hat einen Bürgermeisterkandidaten für die CSU gesucht, um den amtierenden Bürgermeister, der nicht von der CSU ist, vielleicht zu entthronen. Und er hat Sener Şahin gefunden, ein erfolgreicher Bauunternehmer und in der Region bekannt, weil er auch Fußballtrainer war und dabei sehr erfolgreich. Georg Kling, mit dem ich heute telefoniert habe, hat Sener Şahin dann in der CSU bekannt gemacht, denn der war noch nicht Mitglied, der wäre dann Mitglied geworden in der CSU, wenn er Kandidat geworden wäre. Und dann haben sich mehrere, so sagte mir Georg Kling heute, mehrere CSU-Mitglieder und wohl auch einige Kandidaten für die Bürgermeisterwahl gegen Sener Şahin gewandt mit dem Argument, dass er Muslim ist. Und Georg Kling sagt:
Ja, ich bin mehr wie enttäuscht. Ich bin enttäuscht von Wallerstein. Ich bin ja Gemeinderat und dritter stellvertretender Bürgermeister. Ich bin schwer enttäuscht. Also ich bin schwer enttäuscht vom Ort.
Denn, so sagt Georg Kling, der selbst dort geboren ist, der Ort scheint noch nicht so weit zu sein. Die Vorbehalte gegen Muslime, vor allem bei der älteren Generation, aber auch bei einigen Jungen, seien noch zu groß.
Äußert sich Şahin selbst noch dazu?
Ich habe ihn heute gesprochen am Telefon, aber er möchte nicht interviewt werden. Aber er hat mir im Hintergrund gesagt, dass er auch enttäuscht ist. Er möchte nicht das in die Öffentlichkeit tragen. Er möchte sich eher zurückziehen, denn es ist nicht seine Intention, die CSU zu spalten, weder vor Ort noch auf Landes- oder Bundesebene. Aber sein Ortsvorsitzender oder Georg Kling, der Ortsvorsitzende, hat stattdessen gesprochen und hat die Haltung von Şahin erklärt.
Weil der Şahin hat einfach immer gesagt, ihr müsst alle hinter mir stehen, wenn wir nicht von der Gruppierung, aber auch von der Liste nicht hundertprozentig hintersteht, dann zieht er sein Mandat zurück. Er will im Ort keinen Unfrieden haben.
Und das ist der Stand. Das heißt, Şahin wird sich nicht bewerben, egal was jetzt noch passiert in den nächsten 3 Tagen. Wie groß der Widerstand tatsächlich ist in diesem 3000-Einwohner-Ort Wallerstein, ist schwer zu sagen, denn Georg Kling hat mir gesagt, von den Kandidaten auf der Liste für die Bürgermeisterwahl oder für die Kommunalwahl waren es 2 bis 3, die Şahin nicht wollten. Und dann habe er noch viele Anrufe und Meldungen von Mitgliedern bekommen. Aber ob es wirklich eine Mehrheit gibt in Wallerstein, die keinen Muslim als Bürgermeisterkandidaten der CSU will, das ist so nicht zu sagen. Das kann man nicht wirklich beziffern.
Hochrangige Mitglieder, wo davon gerade die Rede ist, die kommen ja ab heute im Kloster Seeon zusammen, um eigentlich über bundesweit relevante Themen zu sprechen. Und nun ist das Thema ja dort auch gelandet. Was sagt denn das oberste Parteimitglied, der Parteichef dazu?
Also ich hatte vor wenigen Minuten beim Eingangsstatement von CSU-Parteichef Markus Söder die Gelegenheit, ihn zu fragen, wie er diesen kommunalpolitischen Fall bewertet. Es ist für Parteichefs nie einfach, sich in die Aufstellungsmodalitäten von Orts- oder Kreisverbänden einzumischen. Aber Markus Söder hat das zum Fall Sener Şahin gesagt.
Ich persönlich sage, ich bedauere das. Denn jemand, der sich für uns engagiert und der in unserer Partei Mitglied ist und aufgestellt ist, der hat auch Respekt und Unterstützung verdient. Wir sind ein freies und auch frei denkendes Land. Und wer sich zu den Grundsätzen der CSU bekannt hat, der sollte auch ein guter Kandidat sein können.
Ich habe noch einige andere CSUler hier in Seeon befragt dazu. Alle haben gesagt, das ist ein sehr unglücklicher Fall und sie hätten es begrüßt, wenn Sener Şahin Bürgermeisterkandidat der CSU in Wallerstein geworden wäre. Er wäre wahrscheinlich der erste muslimische Bürgermeisterkandidat in der Geschichte der CSU.
Beschädigt dieser Fall die Partei?
Ja, das tut er. Der Fall hat große Kreise gezogen. Man hat es hier auch gemerkt, unter den Journalisten war das ein großes Thema. Es ist ein generelles Thema. Ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt wenige Muslime in der CSU, aber die CSU braucht auch Muslime. Denn wenn man sich mal die bayerischen Großstädte anschaut, München, Augsburg, da gibt es einen hohen Migrationsanteil und viele Muslime. München hat einen höheren Migrationsanteil als Berlin. Und wenn man, wie die CSU, diese Städte zurückgewinnen oder erobern oder verteidigen will bei der Kommunalwahl im März, dann braucht man auch Muslime. Muslimische Stimmen und die kriegt man nur, wenn man auch muslimische Kandidaten hat auf den Listen. Das heißt, es beschädigt die CSU, wie dieser Fall gelaufen ist, und sie muss mehr tun, um muslimische oder türkischstämmige und grundsätzlich Migrationshintergrundkandidaten zu finden als Wähler und auch als Mitglieder in der Partei.
Vielen Dank für diese Informationen und Eindrücke live von der CSU-Klausurtagung im Kloster Seeon von unserem Landeskorrespondenten Michael Watzke. Und das war die heutige Ausgabe von Deutschland heute an diesem Montag, am 6. Januar. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.